Die Vertuschung der Corona-Zeit geht weiter, zumindest bei den Verantwortlichen. Die freigeklagten RKI-Protokolle zum großen Teil geschwärzt. Kritiker, die damals schon vor unsinnigen Maßnahmen warnten, werden weiter diffamiert, Fakten ignoriert, geschädigte Menschen im Stich gelassen. Und überall der Ruf, wir wussten doch damals noch nichts. Und das ist wirklich frech. Mutige Wissenschaftler und Ärzte haben von Beginn an aufgeklärt und wurden dafür gecancelt, gelöscht und rausgeschmissen. Keine Diskussion, es gab nur eine Wahrheit. Von wegen, ihr wusstet nichts. Alles war da. Schauen wir mal zurück. Jetzt den Punkt Preradovic. Dr. Wodak und Professor Bakhti waren damals die Ersten, die aufklärten und warnten. Aber auch andere, wie Professor Knut Witkowski, 20 Jahre lang Leiter der Epidemiologie der Rockefeller University in New York, von YouTube sofort gelöscht.
Der erste Schritt sollte sein, die Schulen wieder zu öffnen. Denn Epidemien breiten sich unter Kindern sehr schnell aus. Ihr Immunsystem ist darauf ausgelegt, man merkt meistens überhaupt nichts oder die Beschwerden sind sehr mild. Und wenn sich das unter Kindern schnell ausbreitet und auch ein paar ihrer Eltern betroffen sind, dann hat man sehr schnell eine Situation, wo so viele Menschen immun sind, dass sich Viren nicht mehr ausbreiten können.
Das ist die sogenannte Herdenimmunität. Aber was ist dann mit den Risikogruppen, zum Beispiel den alten Menschen mit Erkrankungen?
Bei jeder Grippewelle würde man alten Menschen mit Erkrankungen sagen, es ist besser, zu Hause zu bleiben und zu warten, bis die Grippewelle vorbei ist. Und das ist bei dieser Grippe nicht anders.
Mhm. Die Schweden machen das ja, die setzen auf Herdenimmunität, trotz großer Kritik von draußen. Und hier heißt es immer, in Schweden steigen die Fälle der Infektionen stark an und die Todesfälle steigen stark an. Und man sagt, das ist der falsche Weg. Wie sehen Sie die Situation in Schweden?
Die epidemiologische Kurve in Schweden unterscheidet sich in nichts von der Kurve in Norwegen, Dänemark und Finnland.
Und dort gibt es einen Lockdown im Gegensatz zu Schweden.
Das heißt, es gibt in dieser Gruppe von Ländern keinen sichtbaren Unterschied zwischen Lockdown und keinem Lockdown.
Mhm. Das heißt, es gibt nicht mehr Tote, wenn man im Grunde auf Herdenimmunität setzt und die, sagen wir mal, die Risikogruppen schützt. Gibt es nicht mehr Tote, als wenn man einen Lockdown erlässt und auf Social Distancing geht?
Was wir sehen in Skandinavien, ist alles im Bereich des Normalen. Es gibt kleine Unterschiede immer zwischen verschiedenen Bevölkerungen, aber es deutet nichts darauf hin, dass es da einen massiven Unterschied gibt. Und wie viele Tote es gibt, hat mit dem Lockdown erstmal überhaupt nichts zu tun. Der Lockdown sagt nur etwas darüber aus, wie sich die Epidemie ausbreitet. Und wenn sich dieselbe Zahl von Leuten infiziert und dann erkrankt. Und selbst wenn unter denjenigen, die dann erkranken, ein größerer Anteil von Todesfällen sein sollte, dann heißt das nicht, dass irgendetwas schiefgegangen ist, sondern das heißt vermutlich, dass einfach nur die Bevölkerung, die Altersstruktur der Bevölkerung ein bisschen anders war.
Sehen Sie das in Italien und Spanien so?
Ja. Italien hat den größten Anteil von alten Menschen in der Welt, mit einer Ausnahme, und das ist Japan.
Sind viele Wissenschaftler vielleicht Ihrer Fakultät Ihrer Meinung?
Viele Epidemiologen sind derselben Meinung, aber sie werden selten gehört, weil es meistens Virologen sind und Mediziner, die gefragt werden, aber nicht die Epidemiologen.
Die es ja eigentlich anginge.
Weder Virologen noch Mediziner werden darin ausgebildet, die nichtlineare Dynamik von Epidemien in Populationen zu beurteilen. Die Virologen beschäftigen sich mit dem Virus per se im Wesentlichen. Ich vereinfache jetzt mal sehr stark. Während die Mediziner sich damit beschäftigen, bei einem individuellen Patienten eine Krankheit zu diagnostizieren und dann zu behandeln. Mhm. Das ist etwas ganz anderes als die nicht-lineare Dynamik von Krankheiten zu verstehen.
Jetzt fragt man sich ja, warum machen so viele Länder den Lockdown? Warum gibt es diese Social Distancing? Die Regierungen werden ja auch von Wissenschaftlern beraten. Da fragt man sich, zum Beispiel in Deutschland ist es dann Professor Drosten, ein Virologe. Warum machen das die ganzen Länder, wenn es keinen Sinn gibt?
Das habe ich mich auch gefragt.
Und auch dieser inzwischen sehr bekannte Professor wusste am 17. April 2020, dass der Lockdown gar nichts gebracht hat.
Der Bund hat ja ein eigenes Institut, um so etwas zu untersuchen, das Robert-Koch-Institut, RKI, kennt inzwischen jeder. Und nach einer neueren Studie des RKI ist diese Reproduktionszahl, die Sie nannten, also die angibt, wie viele neue Personen ein Infizierter ansteckt, ist vor dem Lockdown unter 1 gefallen.
Also wir
Wenn man
haben
sich
die Grafik
anschaut.
Ja, wir schauen sie uns jetzt mal an, wenn Sie sie ganz kurz erklären könnten.
Ja, man sieht, die Reproduktionszahl ist erst ungefähr so bei 3,5, dann sinkt sie stark und am 20. März ungefähr sinkt sie unter 1. 3 Tage später dann erst kam der Lockdown, das war der 23. März. Und wenn man jetzt weiterschaut, dann sieht man, die Kurve bleibt mit kleineren Schwankungen so unter 1. Es ist nicht so, dass nach dem Lockdown die Kurve weiter runtergeht. Man kann deshalb zweierlei daraus schließen. Erstens, der Lockdown war nicht nötig, weil er schon unter 1 war. Und zweitens war der Lockdown auch nicht wirksam, weil er durch den Lockdown nicht weiter gefallen ist.
Das heißt, dieser Lockdown, der der Wirtschaft höchstwahrscheinlich enorme Schäden beibringt, war vollkommen unnötig nach diesen amtlichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts.
Ja, das ist für jedermann sichtbar und da braucht man auch kein Mediziner zu sein. Es geht, wie Sie richtig sagen, nur um Zahlen. R war vor dem Lockdown kleiner als 1, ist kleiner als 1 geblieben.
Ja, und heute sogar bei 0,7. Ne?
0,7 ja, in heutigen Zahlen ist R sogar auf 0,7 inzwischen. Das heißt, es ist auch noch viel unverständlicher als der Lockdown selber, warum man jetzt beschlossen hat, der Lockdown wird noch wochenlang weitergeführt.
Aha. Ich meine, ganz kurz, bevor wir dazu kommen, wenn man sich die Grafik ansieht, dann sieht es so aus, als hätte die Epidemie in Deutschland den Höhepunkt weit vor dem Lockdown gehabt. Kann man
das ist auch so.
Kann man das so sehen?
Also das ist, glaube ich, unstrittig. Der Höhepunkt der Infektion war in der ersten Märzhälfte und die Politik hat erst nicht reagiert, als dann dieser Höhepunkt kam, wie üblich, ist sie panisch geworden. Dann hat sie viel zu spät etwas gemacht und zwar etwas, was überflüssig und, wie Sie richtig sagen, unglaublich schädlich war. Nicht nur für die Wirtschaft, es geht nicht nur um die Wirtschaft, sondern es geht auch um andere Menschenleben. Es geht um Suizide, verschobene Operationen und dergleichen.
Man fragt sich natürlich, warum wurde dieser Lockdown überhaupt eingeführt?
Also dazu möchte ich nicht spekulieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die einzige Theorie, die überhaupt passt, ist, im Moment sieht man, je härter ein Politiker Forderungen aufstellt, desto besser steht er in den Umfragewerten da. Und das gilt natürlich vor allem für Herrn Söder. Der hat zunächst abgewiegelt und den bayerischen Fasching zugelassen. Und dann hat er Panik bekommen und gibt sich seither als der härteste Sheriff, hat deshalb aber auch die besten Umfragewerte im Land.
Nicht nur der Lockdown, auch die Masken waren in erster Linie politisches Signal und Symbol eines Kultes. Genutzt haben sie wenig, gesund waren sie natürlich nicht. Das wussten echte Experten schon ab 2020. Jetzt in Deutschland gibt es immer noch die harten Maßnahmen und niemand möchte die zurückfahren, also Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und so weiter. In Österreich sind sie heute verschärft worden und das, wobei es wenig Erkrankte gibt, wir reden jetzt nicht von Testpositiven, sondern von Erkrankten und auch quasi niemand mehr stirbt, das macht ja medizinisch dann relativ wenig Sinn. Sehen Sie da einen politischen Grund oder mehrere?
Ja, ich meine, welche dieser Maßnahmen, die bisher in vorauseilendem Gehorsam und relativ kritiklos eingeführt worden sind, haben den medizinischen Sinn gemacht? Es hat ja jetzt, und diese Publikation ist durchaus hochrangig, das National Bureau of Economic Research, also NBER, kann man auch nachlesen, in einer Meta-Analyse international festgehalten, dass keine der Maßnahmen, Social Distancing, Masken tragen und so weiter, einen nachhaltigen Effekt auf die Infektionsraten und auf die Sterbedaten gehabt hat. Die Tatsache, dass hier sozusagen jeder Ausschlag nach oben hin schon von großer Nervosität begleitet wieder zu neuen Maßnahmen, für wie das in Österreich ist oder in Deutschland als Bestärkung für die Korrektheit des bisherigen Vorgehens interpretiert wird, ist ja eigentlich ein Hohn. Warum das so ist, muss man die Leute fragen, die solche Entscheidungen treffen. Und ich denke, es wird vielleicht in Zukunft auch in bestimmten Gremien die Möglichkeit geben, diese Begründungen auch entsprechend einzufordern. Es ist letztlich, und das ist für mich ja eher die treibende Feder, ja schon auch eine Verpflichtung der Ärzteschaft und der daran Beteiligten, also der Entscheidungsbefugten in der Situation, schon auch die andere Seite der Medaille mit zu berücksichtigen, und dazu gehören auch psychische, physische, ethische, ökonomische Schäden, die durch diese Maßnahmen bedingt werden. Und es gibt also eine zweite Waagschale, die bisher großteils ignoriert und vernachlässigt worden ist.
Mit wem?
Wir waren insgesamt 8 Wissenschaftler. Dazu gehörten 4 Professoren, ein Physiker, 3 Ärzte. Und wir haben eine Review-Arbeit gemacht. Das heißt, wir haben einen Überblick über die bisher bestehende Literatur zu dem uns interessierenden Thema, nämlich den unerwünschten Effekten und Risiken von Masken, durchgeführt. Eingereicht beim International Journal of Environmental Research and Public Health, ein sehr renommiertes Journal mit einem hohen Impact-Faktor, das peer-reviewed wird und eine Ablehnerquote von über 50% hat.
Das heißt, es ist also quasi alles abgecheckt, für seriös befunden worden und veröffentlicht, ne?
So kann man das sagen, ja.
Gut, dann wollen wir uns mal durcharbeiten. Ich persönlich atme sehr schlecht durch die Maske und habe immer den Eindruck, dass ich meine eigene schlechte Luft wieder einatme. Was hat denn da Ihre Studie ergeben?
Ja, unsere Studie hat zu unserer Überraschung sehr viele negative und unerwünschte Effekte der Masken zutage gefördert. Wir waren sehr überrascht über diese Ergebnisse, denn damit haben wir nicht gerechnet. Unser Ansatz war ja nur, uns auf die negativen Effekte zu konzentrieren. Dadurch haben wir uns einen Erkenntnisgewinn erhofft im Rahmen der Dialektik. Und zwar, indem wir eine bestimmte Perspektive einnehmen, gewinnen wir mehr Erkenntnis. Und diese Überraschung ging dahin, dass wir entdeckten, dass die Maske wesentlich die Atmung beeinträchtigt. Hierzu zeige ich Ihnen vielleicht mal die Abbildung 3 unserer Veröffentlichung. Das ist die Abbildung 3 aus der deutschen Übersetzung, denn die Publikation ist ja in Englisch. Wir haben aber übersetzte Version, da kommen wir vielleicht später noch zum Sprechen dazu. Hier sehen Sie die Effekte einer FFP2-Maske, einer N95-Maske auf die Atmung. Die Atmung hat ja auf natürliche Weise schon gewisse Einschränkungen, ein Totraumvolumen im Bereich der Luftröhre und im Bereich des Mund-Nase-Rachenraums und auch einen entsprechenden Atemwiderstand, bis die Luft eben an der Lunge ankommt und da der Gasaustausch stattfinden kann. Und jetzt wird durch die Maske hier in Rot dargestellt der natürliche Totraumvolumen.
Was ist das gleich, Totraumvolumen?
Ist die Menge der Luft, die sozusagen bei jedem Atemzug pendelt, ohne direkt am Gasaustausch teilzunehmen. Das heißt, Sie müssen sich das wie ein Schnorchel vorstellen. Sie atmen durch ein Schnorchel. Und der natürliche Schnorchel, an den sind wir ja alle gewohnt, das ist das Blaue. Wenn Sie jetzt aber eine FFP2-Maske oder eine N95-Maske anziehen, dann haben Sie eben diese 80% mehr Totraumvolumen, also fast eine Verdopplung, fast. Durch die FFP2-Maske von dem Totraumvolumen. Also sie verlängern einfach den Schnorchel, durch den sie atmen.
Und dann kann man schlechter atmen, ne?
Richtig, das würde das erklären, was sie subjektiv eben wahrnehmen. Und viele andere, die Maske tragen. Bei dem Atemwiderstand ist es so, dass wir natürlich auch durch die Schleimhäute, durch das Flimmerepithel in der Nase und so weiter, dass wir da auch einen gewissen Atemwiderstand beim Atmen verspüren. Und der wird durch die N95-Maske noch weiter gesteigert. Also der ist mehr als verdoppelt, wie man hier eben in diesem Schaubild gut erkennen kann. Also das hat uns schon sehr überrascht, dass durch die Maske solche negativen Effekte auf die Atmung zustande kommen.
Was für Nebenwirkungen des Maskentragens sind denn noch relevant? Jetzt mal außerhalb des Atems.
Ja, also wir haben sogar statistisch signifikante Messungen durchgeführt. Also wir haben zum Beispiel Erschöpfung und O2-Abfall im Rahmen einer Korrelationsrechnung miteinander korrelieren können. Also wenn man Maske trägt, ist die Erschöpfung und der Sauerstoffabfall zwar nicht unter die Normwerte, aber signifikant messbar gewesen. Wir haben auch andere Effekte gefunden, wie zum Beispiel bei der N95-Maske, bei der FFP2-Maske zum Beispiel Kopfschmerzen, CO2-Anstiege bei der FFP2-Maske.
Aber jetzt mal abgesehen davon, das hatten wir ja, was kann denn da sonst noch passieren? Können auch die Organe irgendwie betroffen sein?
Ja, also Sie haben auf jeden Fall aufgrund lang anhaltenden Maskentragen ja diese Stressreaktion mit Zunahme der Herzfrequenz, der Atemfrequenz. Die Atemtiefe ist auch nicht mehr so wie ohne Masken, denn die Maske hat ja einen Atemwiderstand und ein vergrößertes Totraumvolumen kommt ja durch die Maske zustande, messbar auch, und dadurch ist die Atmung beeinträchtigt. Und die Atmung ist ja ausschlaggebend für das Wohlbefinden eines Menschen. Und durch diese Beeinträchtigung der Atmung kommen natürlich auch bestimmte Prozesse in Gang, durch eben diese Aktivierung des vegetativen Nervensystems, die schädlich sein können. Also es gibt wissenschaftliche Literatur, die beschreibt auch, dass durch anhaltende Vermehrung der Atemarbeit, also jetzt nicht wie beim Sport kurzzeitig, sondern wirklich anhaltend über den Tag, über Tage und Wochen, dass dadurch eben Schädigungen entstehen, nicht nur an Blutgefäßen, sondern auch an Herz-Kranz-Gefäßen. Es ist auch erwiesen, dass durch erhöhten Herzschlag, der durch die Masken hervorgerufen wird, auch da eben bestimmte Veränderungen an Gefäßwänden stattfinden können und dadurch eben Herz- und neurologische Erkrankungen gefördert werden könnten.
Wow, wow, wow. Das heißt, das könnte auch Langzeitfolgen haben, richtige?
Richtig, deswegen haben wir ja dieses maskeninduzierte Erschöpfungssyndrom beschrieben, denn das hat natürlich auch, wenn das lange anhält, und wir haben ja im Jahre 2020 die Masken ja fast durchgehend überall tragen müssen, dass das auch schon gesundheitliche Folgen haben kann, insbesondere für kranke Menschen.
Sehr verstörend in dieser Zeit. Es gab keinen Aufruf von offizieller Seite, den eigenen Körper zu stärken gegen das böse Virus, zum Beispiel mit Vitamin D.
Wie ich schon eingangs erwähnt, natürlich Vitamin D hilft dem Immunsystem, Viren schnell zu eliminieren. Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen hohen Spiegel hat, das zeigt diese Grafik. Unten ist jetzt sozusagen die Konzentration angegeben in Nanomol pro Liter. Und man geht hier wieder auch Richtung 125, da wird die Kurve wieder flacher. Und was man hier sieht, ist eben die Wahrscheinlichkeit, einen PCR-positiven Test in der Bevölkerung bei einer Person zu finden, in Abhängigkeit von dessen Blutspiegel an Vitamin D. Und ist der Blutspiegel bei 50 oder kleiner, ist die Wahrscheinlichkeit, neben geht die Kurve links nach oben, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, jemanden anzutreffen, wie wenn jemand einen Spiegel hat, der bei 125 liegt. Der Faktor ist knapp Faktor 3, das heißt die Infektiosität einer Gruppe, die einen hohen Vitamin-D-Spiegel hat, also hoch im Sinne von natürlich und nicht von dem, was wir sagen, was normal ist leider, sondern dem, was natürlich wäre, wäre die Infektiosität dreimal geringer, was letztendlich der bestmögliche Fremdschutz auch ist. Das heißt, wenn ich weniger wahrscheinlich infektiös bin, kann ich auch weniger wahrscheinlich jemanden infizieren.
Und erinnert ihr euch noch, das RKI wollte anfangs trotz der angeblich so schrecklichen Pandemie, dass die Pathologen ihre Arbeit einstellen. Anfang April wird auch bekannt, dass das Robert-Koch-Institut Pathologen rät, Corona-Tote nicht zu obduzieren. Das sei zu gefährlich. Die Pathologen sind fassungslos und wehren sich. Mit Erfolg, das RKI rudert zurück. Und der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, Professor Gustavo Barreton, erklärt, warum Obduktionen so wichtig sind.
Natürlich hat die Obduktion einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten, wie Sie sagen, die richtige Todesursache zu klären, ob man an Covid verstorben ist oder mit Covid. Es geht auch darum, dieses neue Krankheitsbild besser zu verstehen, also in Zusammenhänge zu setzen. Zum Beispiel ist es wirklich nur in Anführungszeichen die Covid Pneumonie, also die Lungenentzündung, an der die Patienten sterben, oder gibt es ja auch andere Organe, die das Virus befallen kann, zum Beispiel den Herzmuskel oder auch, was jetzt neu diskutiert wird, bei Patienten, die überhaupt keine respiratorische Symptomatik haben, dass es zum Beispiel gleich aufs Stammhirn geht, wo dann zentrales Regulationsversagen ausgelöst wird. Und so etwas bekommen Sie natürlich nur im Zusammenhang von allen Organen, von der globalen Betrachtung aller Organe dann zu fassen.
Trust the science, egal wie absurd. Die Regeln durften nicht hinterfragt werden. Wer nicht mitmachte, wurde geschasst. So wie der Epidemiologe Dr. Friedrich Pörner. Er verlor seinen Job als Leiter des Gesundheitsamtes Eichach-Friedberg in Bayern.
Wenn jemand keine Symptome hat, sich pudelwohl fühlt und gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt in dem Moment auch gerade wirklich infektiös ist, also von der Krankheit befallen und infektiös, äußerst gering. Denn ein Symptom ist ja nichts anderes, das Ihnen zeigt, dass der Körper gerade im Moment einen Abwehrkampf hinlegt. Und diesen Abwehrkampf legt der Körper ja nur dann hin, wenn er sich gerade mit einem Erreger auseinandersetzt. Mhm. Also sind für mich asymptomatische vollkommen unspektakulär. Und das haben wir auch bei keiner anderen Erkrankung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals bei der Influenza oder bei anderen Erkrankungen wirklich asymptomatische, also nochmal asymptomatische, einfach getestet hätten, dass wir die rausziehen und sagen, wir müsst euch alle testen und die dann auch wegsperren, also in Quarantäne nehmen und deren Kontaktpersonen dazu auch noch.
Also danach ist diese ganze Testerei Unsinn bei Symptomlosen oder Asymptomatischen, ja. Sondern man sollte einfach Menschen, die diese Symptome haben, die kann man testen.
Richtig. Wir haben die Medizin seit Covid total auf den Kopf gestellt. Also nochmal, dass wir gesunde Menschen, es gibt ja schöne Definition von der WHO, gesunde Menschen einfach testen. Und dann noch in Quarantäne stecken. Und das kann ich mir nicht erinnern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir damals im Staatsexamen Medizin so eine Frage gestellt bekommen hätten und wir hätten alle geantwortet, ja, man muss auch die Symptomlosen kräftig testen und nachgucken, dann wäre was los gewesen. Also nochmal, das ist nur ein Laborbefund, den wir bekommen. Mhm. Und wir Mediziner haben alle gelernt, dass wir niemals nur Laborbefunde behandeln oder auf Laborbefunde gucken, sondern uns immer den Menschen anschauen.
Die Zeit war geprägt von verrückten Regeln ohne Evidenz, ohne Nachweis. Sogar unser Immunsystem, unser täglicher Lebensretter, war plötzlich nichts mehr wert. Und die Maßnahmen haben es sogar geschwächt. Angst, keine Bewegung, keine sozialen Kontakte. Wer gegen die Regeln handelte, der lebte meist gesünder.
Ich habe einen Freund, der ist mittlerweile 83, ehemaliger Kinderarzt hier in Salzburg. Und wir gehen zusammen Berge rauf und der geht auf Rücksicht zu mir, nicht auf Zeit, mit seinen 83 Jahren. Also der lacht über Corona. Der hat noch Kontakt mit seinen Kindern, Enkelkindern und so. Da würde ich mir um ihn auch gar keine Sorgen machen. Aber viele Menschen, die mehr abgeschottet sind, die mehr im Heim sitzen, oft sehr schlechte Ernährung haben. Also ist natürlich nicht überall so, aber in vielen Krankenhäusern, in vielen Altenheimen gibt es grottenschlechtes Essen. Also nur totgekocht, nichts Vitales, keine Vitamine.
Mhm. Naja, und dann sitzen die natürlich da und kriegen keinen Besuch. Und ich glaube, da kann man mit 85 den Lebenswillen auch verlieren. Ne?
Ganz genau. Und Einsamkeit ist die häufigste Todesursache.
Einsamkeit ist die häufigste Todesursache.
Absolut. Und dadurch geht das Immunsystem auch runter, wird runtergefahren. Und viele Menschen wollen dann einfach nicht mehr leben, wenn die einsam sind. Menschen sind ein soziales Wesen. Die möchten nicht einsam sein. Und es gibt viele ältere Menschen, die nicht mehr so ganz klar sind. Und die werden plötzlich nicht mehr besucht von den Angehörigen. Dann denken die Angehörigen wollen mich strafen, dass sie nicht kommen. Mhm. Und die verstehen nicht mehr ganz. Ich habe so Fälle hier in der Patientenschaft. Und die verstehen das nicht mehr ganz, dass die nicht dürfen. Die würden schon wollen, die Angehörigen, aber die dürfen nicht. Und das können sie denn vielleicht im Altenheim den Leuten mal einmal erzählen, aber am nächsten Tag wissen sie das nicht mehr. Mhm. Dann fühlen sie sich wieder bestraft, dass keiner zu ihnen kommt.
Ja, das ist eigentlich kein so richtig lebenswertes Leben. Jetzt wird der Lockdown ja wieder verlängert, wie es ausschaut. Und ich frage mich wirklich die ganze Zeit, warum gibt es keine Kampagne der Regierungen, das Immunsystem zu stärken? Interessiert das Thema die Schulmedizin auch nicht wirklich? Immunsystem?
Also alles, was natürlich ist, das ist eigentlich weg vom Fenster.
Okay.
Also man wartet, man hat das Immunsystem hat man jetzt ausgesourced an die Pharmaindustrie. Also Immunsystem gibt es nur noch als Impfung, nicht mehr als eigenständiges System. Und auch die WHO hat jetzt das geändert, die Definition der Herdenimmunität. Früher hat es geheißen, wenn 70% immunisiert sind, auch durch natürlichen Kontakt mit dem Virus, dann kann man von der Immunität sprechen. Jetzt heißt es, es müssen 70% durchgeimpft sein. Und dann erst kann man von der Herdenimmunität sprechen.
Ja, Sie sagen ja von sich selbst, Sie sind kein Impfgegner. Und wie stehen Sie jetzt zu dieser Corona-Impfung?
Also ich habe eben noch ein Interview gehört mit dem Professor Ludwig, also Chef der Deutschen Arzneimittelkommission. Und der hat gesagt, wenn alle Welt jetzt sagt, dass die Impfung so toll ist und ungefährlich ist, sagt er, das ist verantwortungslos. Weil kein Mensch weiß, das ist politisch erwünscht, dass Medien so berichten. Aber auch für Ärzte ist es fahrlässig, jetzt allen Menschen querbeet die Impfung zu empfehlen und sagen, möglichst schnell impfen, wo gar kein Mensch weiß, wie nach dieser teleskopierten Zulassung, wie da die mittelfristigen oder Langzeitschäden sein werden.
Das war Anfang 21. Heute wissen wir jede Menge über die Schäden, die die sogenannte Impfung angerichtet hat. Auch bei Kindern, die weder besonders gefährdet waren, noch Treiber der Pandemie. Und auch hier gab es Warner.
Wir haben eine Risiko-Nutzen-Abwägung, die absolut in Richtung Risiko weist, was die Impfung für Kinder betrifft. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das heißt, je jünger die Menschen sind, die geimpft werden, desto gefährlicher sind Nebenwirkungen und Schäden. Das heißt, das ist diese eine Seite. Und die andere Seite ist, und die halte ich für mindestens so wichtig zu erwähnen, ein Solidaritätsprinzip wird umgedreht. Das heißt, die Kinder haben nicht für Erwachsene herzuhalten, wenn es um Gesundheit geht und wenn es um das Risiko einer Infektion geht. Da müssen wir schon die Gesellschaft und die Kultur mal zunächst in die Rechnung hineinnehmen und uns die Frage stellen, wie leben wir eigentlich alle und wie gehen wir mit unserem Leben grundsätzlich um? Wie gehen wir mit der Frage nach Gesundheit, Krankheit, Tod und Sterben um? Aber dass wir Kinder jetzt dafür herziehen, dass sie uns über eine sogenannte Schutzimpfung offensichtlich frei halten von dieser Gefahr, das ist Missbrauch, schlicht und ergreifend.
Von 2020 bis 2021, das DPI in Deutschland, ja, das ist eine offizielle Zahl, sind 8 Kinder in einem Jahr Pandemie, sind 8, und das waren aber schwer vorerkrankte Kinder, gestorben. In einem Jahr. Während, ja, die Zulassung, also Mitte August hat die STIKO in Deutschland die Impfung auch ab 12 empfohlen. Ja? Dann wurde massiv mit dem Impfen begonnen. 3 Monate davor war es schon zugelassen, die Impfung auch von 12- bis 17-Jährigen. Ja? Und Ende September ist vom Paul-Ehrlich-Institut der erste Sicherheitsbericht veröffentlicht worden. Und da hatten wir dann schon 5 Todesfälle von Jugendlichen und Kindern, ja, in dieser Altersgruppe, 1200 schwere Nebenwirkungen gemeldet. Das heißt, ich mache das jetzt, das kann man alles, das sind alles, man kann den Sicherheitsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut, kann sich jeder runterladen und nachschauen. All die Daten, die ich genannt habe, stehen jedem frei zur Verfügung. Aber wir haben eine grottenschlechte, nicht nur Nutzen dieser Impfung in dieser Altersgruppe, sondern auch eine Umkehrung. Die Chance, dass Kinder und Jugendliche an dieser Impfung schweren Schaden nehmen, vereinfacht gesagt, ist 5000 Mal höher, als dass sie an Corona oder mit Corona sterben. Und spätestens bei dieser Auswertung, bei diesen Zahlenrelationen, wäre ja eigentlich längst jeder Tierversuch beendet worden.
So, hätte man diesen Menschen zugehört damals oder zuhören wollen,
dann wäre diese schädliche Zeit gar nicht möglich gewesen. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt meiner mutigen Gäste. Ich denke, wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Verantwortlichen davonschleichen. Alles muss auf den Tisch. Und jeder kann dabei helfen. Teilt es, erzählt es immer wieder, auch denen, die es noch nicht hören wollen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.